Herzlich willkommen bei
«Zicht und Mächtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 302 mit mir und Philipp Rüegg, mit dem Luca Fontana.
Hallo.
Und dem Samuel Buchmann.
Hoi miteinander.
Wir reden über den neuen Apple-Chef und vielleicht auch noch ein bisschen über den alten Apple-Chef. Dort hat es einen Wechsel gegeben. Dann hat es ein neues Notebook gegeben. Sie nennen es das MacBook für Linux und so das Framework 13 Pro. Dann über den Game Pass, der günstiger wird, aber die ganze Sache hat einen Haken. Und der Haken heisst Call of Duty. Und dann über Disneys IMAX-Alternative, wo eben... So, wie soll man sagen? Ein Mundversprechen, wie sagen wir dem?
Ja, ein Lippenbekenntnis.
Ein Lippenbekenntnis, ja, nicht einmal Versprechen. Ich finde da neue Wortkombinationen.
Also, du hast etwa das gemacht, was Disney gemacht hat.
Voilà. Ich war bewusst, ich bin so clever.
Optimal.
Und dann im Big Screen über Michael, das Biopic über Michael Jackson. Und in der Spielecke geht es teuflisch weiter mit Diablo 4. Also, fangen wir an mit den News.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, der Tim Cook hat gesagt, tschüss zusammen, hat mich gefreut, viel Geld gemacht und tritt jetzt ab. Respektive, er bleibt ja schon Apple noch erhalten, aber es gibt einen neuen CEO und der heisst?
Das ist John Ternus. Ich gehe aber noch einen Schritt zurück. Der Tim Cook ist noch nicht abgetreten, er tritt erst ab.
Ja.
Am 1. September, muss man dazu sagen. Also er hat jetzt noch ein halbes Jahr. Und genau, aber auf den 1. September tritt Tim Cook zurück als CEO und übergibt eben an John Ternus. Das ist bis jetzt der Hardware-Chef gewesen. Und Tim Cook bleibt Vorstandsvorsitzender und macht dort auch weiterhin so die politischen Sachen. Also er ist der Trump-Flüsterer, oft genannt, nicht wahr? Und der neue Hardware-Chef, das ist auch noch spannend, das wird der Johnny Srucci, weiß auch nicht mehr, wie er genau ausspricht, ein israelischer Name. Der ist bis jetzt auch so ein, was ist das, Senior Vice President von irgendwie Chip Hardware, irgend so etwas. Also der hat hauptsächlich ist der verantwortlich für die ganzen Apple Silicon Chips oder für die M-Chips und so weiter. Ist auch sehr ein wichtiger Post, also ist ein sehr wichtiger Typ. Und dort hat es letztens immer Gerüchte gegeben, dass der vielleicht geht oder im Gedankenspiel das zum Gehen. Und jetzt haben sie den quasi halt zum Hardware-Chef gemacht und haben sogar extra noch einen neuen Titel für ihn kreiert, den Chief Hardware Officer. Und darum bleibt jetzt Johnny Srucci wahrscheinlich auch lang bei Apple.
Das ist schon mal geil, so die Titel, wo man auch keine Filter, einfach, dass die Leute irgendwie sich ein bisschen wichtiger so ein Honig ums Maul schmieren.
Ja, ja. Also ich glaube schon, er hat jetzt auch mehr Verantwortung noch als der John Ternus vorher tatsächlich. Also es hat schon irgendetwas dahinter, aber es ist relativ klar, dass es halt einfach noch für sein Ego ist. genau, anyway, also jetzt ich teile das so ein bisschen auf in drei Sachen. Erstens mal, wie ist der Wechsel so, wie haben sie den geplant, wie ist der orchestriert, ist das gut, dann was hat der Tim Cook gemacht und was in der Lotto auch und dann was ist jetzt der John Ternus, der neue CEO und was kann man von ihm ein bisschen erwarten. Also ich finde, der Wechsel, so die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, ist mega gut, also sehr vorbildlich, weil sie machen das so alles von langer Hand geplant, das merkst du. Der Zeitpunkt ist perfekt, es war jetzt gerade das 50-Jahr-Jubiläum vor einem Monat, oder? Noch nicht einmal. Und das ist natürlich symbolisch, ist es perfekt. Oder wenn du sagen, so, jetzt ist 50 Jahre und jetzt brechen wir noch zu neuen Ufer auf, ein neues Kapitel, Führungswechsel, wunderbar. Und eben also die Art, dass der Tim Cook zwar nicht mehr CEO ist, aber noch Vorstandsvorsitzender und eben, dass da der Johnny Srucci noch bleibt, das ist alles, das passt alles so zusammen. Also das finde ich vorbildlich und vor allem auch, dass der Tim Cook mit 65 wirklich den Sessel abgibt. Das ist ja bei vielen anderen Firmen auch nicht der Fall. Da gibt es irgendwie CEOs, die klammern sich da bis 80 an ihren Stuhl und können halt nicht loslassen. Und beim Tim Cook, der hat schon immer gesagt, hey, er macht dann irgendwann Platz für frisches Blut. Und er ist jetzt 15 Jahre CEO gewesen, oder?
Ja, vor allem, jetzt haben sie gerade irgendwie, jetzt ist gerade so eine gute Phase, hast du jetzt mit den neuen MacBooks, die gut angekommen sind. Wenn er jetzt direkt nach der Apple Vision, wo ja schon für Apple-Verhältnis eher ein Flop ist, gegangen wäre, dann hätte man es ja wirklich so, dann wäre mit einer negativen Konnotation gegangen, oder? Hätte man gesagt, hat jetzt nicht den Kopf gekostet, aber einfach, schau jetzt, dein gefloppte Ding, jetzt hast du müssen gehen. Und ich glaube auch, jetzt kann er irgendwie so ein bisschen mit gehobenem Kopf gehen. Oder,
also ich glaube auch, ja. Ich glaube auch, jetzt im Moment läuft es gerade recht gut. Also wirtschaftlich vor allem sowieso. Ja. Das iPhone 17 ist ein super Erfolg gewesen. Verkauft sich mega gut. Jetzt das MacBook Neo und die ganzen neuen MacBooks kommen auch extrem gut an. Das MacBook Neo ist, glaube ich, sogar, dort haben sie das Problem, dass sie zu wenig Chips haben, weil sie ursprünglich geplant haben, um einfach die recycelten iPhone-Chips, also die, die eben nicht perfekt sind, die einfach zu binden, also eigentlich heranzustreichen und dann den Restposten quasi nehmen und im Neo verbauen.
Das ist schon geil.
Und jetzt haben sie einfach die hohe Nachfrage nach Neo und jetzt haben sie keine von diesen Restposten mehr. Jetzt müssen sie neu produzieren noch.
Das war eine
Idee gewesen.
Jetzt wird es doch wieder teurer.
Ja, wahrscheinlich nicht, aber das könnte ich nicht machen. Aber, also vielleicht noch nicht jetzt, aber es ist so absehbar, dass es über den ganzen Produktzyklus wahrscheinlich zu wenig Restposten-Chips hat und sie das nochmal irgendwie müssen produzieren müssen. Wird auch spannend, wie sie das machen. Aber ja, genau, also wie du sagst, ich finde, der Zeitpunkt ist wirklich sehr gut. Wobei, man muss schon sagen, was so KI anbelangt, da kommen wir jetzt nicht gerade dazu, eben, was hinterlässt der Tim Cook. Also der Tim Cook hat ja so in seiner ganzen, in seinen 15 Jahren, wo er jetzt das gemacht hat, wird mir immer so ein bisschen nachgesagt, ja, er ist jetzt ein Innovator, er hat keine grossen Visionen, keine radikale neue Produkte kommen raus. Und das stimmt, der Tim Cook hat halt eher in anderen Bereichen, ist ja quasi der Innovator, wenn man so will, halt eher so auf einem Management.
Aber das war wirklich immer so ein bisschen mein Eindruck gewesen, jetzt von einem, der jetzt nicht so mega Apple-deep ist, aber trotzdem ein bisschen das Zeug mitbekommt, ja. Ist immer so gewesen, er ist die totale Antithese zum Steve Jobs gewesen. So, der Steve Jobs ist so wirklich jede Forschung, immer wieder etwas Neues, immer wieder etwas Krasses denkt oder halt etwas Bekanntes genommen, aber es irgendwie so verpackt, dass man das Gefühl hat, es sei etwas komplett Neues. Und den Tim Cook konnte ich nie so richtig können fassen. Das ist irgendwie einfach immer wie ein Stück Papier, ein weißes Papier. Das ist einfach völlig so bläh.
Er ist viel zurückhaltender als der Steve Jobs.
Steve Jobs ist schon ein Showman auf der Bühne und er so gar nicht genau gewusst, was er mit sich selber anstellen soll auf der Bühne. Irgendwie. Es ist so
aber auch eine andere Zeit gewesen, oder? Also weißt, ja. Du einfach mehr, du kannst halt nur einmal ein neues Telefon vorstellen und irgendwie, also ja.
Ja, sag das Steve Jobs. Also, ich habe das Gefühl...
Ich glaube, es ist beides. Also, ich glaube, es kommen die zwei Sachen, die wir jetzt gerade gesagt haben, kommen beide zusammen. Einerseits ist es schon, ich glaube, in der Zeit, wo der Steve Jobs CEO war, ist es auch einfacher gewesen, zum radikale neue Produkte zu machen, einfach weil der technologische Fortschritt dort so schnell verstattet gegangen ist. Weißt, ich meine, das war quasi noch die Anfangszeit gewesen, also wenn er angefangen hat, sowieso bei Computer, oder? Und dort ist es natürlich mega schnell vorwärts gegangen. Die Konzepte haben sich noch gar nicht etabliert. Was ist überhaupt ein Computer? Oder wie bedient man den? Grafische Oberfläche und auch Handys oder Smartphone und so. Und jetzt bist du schon eher an einem Punkt, wo du das Gefühl hast, es wird schwieriger, um irgendwie noch Sachen zu erfinden, die so radikal neu sind. Ich behaupte, das gibt es trotzdem, es ist immer noch möglich, oder? Auf jeden Fall. Aber das ist die eine Komponente, die heute wahrscheinlich schon schwieriger geworden ist. Und die andere Komponente ist aber schon auch, dass, wie du sagst, Luca, dass der Steve Jobs halt auch viel mehr Risiken eingegangen ist. Also, und es auch irgendwie in Kauf genommen hat, wenn etwas gefloppt ist komplett oder wenn etwas überhaupt nicht gut angekommen ist, wenn etwas polarisiert hat. Und der Tim Cook war immer mehr so ein Konsensmensch, oder? So ein Verwalter und halt einfach einer, der das Bestehende perfektioniert hat, kann man vielleicht noch sagen. Also er hat vor allem die Lieferkette, die Logistik, die Wirtschaftlichkeit von Apple. Also dort muss ich sagen, hat er absolut alles richtig gemacht. Er hat, ich weiß gar nicht, den Börsenwert, ich glaube, wo er angefangen hat, ist bei 350 Milliarden gewesen. Und jetzt ist Apple 4 Billionen wert, also über 10-mal so viel, also hat der Börsenwert über 10-facht, wie sagt man dem, verzehnfacht, mehr als verzehnfacht, das. Also dort kannst du wirklich gar nichts anhängen und es hat schon auch Vorteile, aber jetzt gerade so Produkte wie so ein MacBook Neo oder die ganzen, eigentlich alle neueren MacBooks mit den Apple-Chips und zum Teil auch die iPhones mit den iPhone-Chips, dass die so effizient geworden sind. Das ist halt auch ein Verdienst vom Tim Cook, weil er eben die Lieferketten aufgebaut hat, die eigenen Produktionen, die eigenen Chipentwicklungen etc. Und dass das alles so perfekt ineinander greift und kannst integrieren. Ich meine, früher war alles mit Intel-Chips und hat noch irgendwelche was gar nicht, Qualcomm-Modems eingekauft und so. Und jetzt kommt es halt immer mehr aus einer Hand. Und das hat schon auch Vorteile für das Produkt und dann auch für uns als KonsumentInnen. Darum, ich finde, man kann nicht sagen, der Tim Cook hat eine schlechte Zeit gehabt. Ich finde, unter ihm sind sehr viele sehr gute Produkte rausgekommen. Es ist halt so ein bisschen vorhersehbar gewesen, sehr solid, aber halt auch ein bisschen langweilig.
Ja, aber es kommt darauf an, was erwarten. Genau, ich würde auch sagen, Unternehmer ist das ein super CEO gewesen. Was wollen die Kapitalisten mehr? Das Unternehmen läuft, macht Geld, ja. Wird ein bisschen weniger aufgeregt, aber dafür ist die Produkte und sie funktionieren. Und eben heute, MacBooks sind verbreiteter denn je, oder?
Absolut. Ich glaube, auch Produkte sind wirklich zum Teil deutlich besser geworden. Jetzt, die Kehrseite von dem ist aber, ein bisschen, weil er so zurückgehalten war und was sich halt erst bald wird zeigen, ist, was ist jetzt mit der ganzen KI-Sache. Oder, weil dort war er halt auch entsprechend zurückgehalten gewesen. Der Tim Cook hat ja nicht so viel investiert in die eigene Entwicklung von einem Sprachmodell oder überhaupt. Die KI-Funktionen tun sie sehr, sehr vorsichtig. Gehen sie die an, jetzt integrieren sie dann Google Gemini für die neue Siri. Also dort fährt er eher so eine Strategie von mal abwarten und schauen und dann vielleicht einfach die Hardware produzieren, wo dann andere KI-Modelle drauf laufen. So. Und da weiss man halt noch nicht so recht. Das kann gut gehen, aber das kann halt auch Apple ziemlich viel kosten, wenn jetzt irgendwie die anderen völlig davor ziehen und Geräte halt einfach nicht mehr wichtig sind, zum Beispiel, oder? Darum, das ist so ein bisschen ein zweispältiges Vermächtnis vom Tim Cook, kann man sagen, wo jetzt halt wie, man kann schon sagen, er geht jetzt ein bisschen auf einen Höhepunkt, aber du weißt ja zu Recht, okay, wie geht es jetzt weiter, was da anbelangt. Darum, da bin ich nicht so sicher, wie gut in sein Vermächtnis altert. Jetzt, eben, wer ist der neue CEO, der John Ternus? Der ist auch schon sehr, sehr lange bei Apple, schon seit 2001, glaube ich. Ja, genau. Der kommt aus Kalifornien, hat dort das Maschinenbaustudium abgeschlossen und sein zweiter Job war bei Apple gewesen. Also hat schnell bei einem Virtual Reality Startup geschafft für, glaube, 3 Jahre. Dann ist er zu Apple gegangen und seit dort ist er auch bei Apple. Ist gekommen, wo Steve Jobs auch gerade zurückgekommen ist, also kurz nachher, also die goldige Zeit mit iMac, iPod, den iPhone und so weiter. Und er hat dort auch mit vielen Produkten mitgewirkt. Im 2013 ist er dann aufgestiegen eben zu einem Vice President of Hardware Engineering, also einfach in die Führungsetage quasi. Und ist unter anderem verantwortlich für die AirPods und auch für die neueren iMacs und fürs iPad.
Also schon deutlich mehr ein produktnäher Mensch,
viel. Also er kommt wirklich so aus der Produktentwicklung, hat auch also im Produktdesign angefangen, oder bei Apple, hat dort, ich weiß gar nicht, ja, also die ganze Zeit echt dort geschafft. Aber irgendwann ist er halt dann so in die Führungsrolle, dann machst du vielleicht ein bisschen weniger selber, sondern triffst einfach noch Entscheidungen. Aber er kommt aus der Produktecke und nicht aus der Wirtschaftsecke. Er ist auch ein gelernter Ingenieur. Und das wird jetzt halt schon spannend. Und er hat wirklich bei fast allen wichtigen Produkten in neuerer Zeit hat er halt mitgewirkt. Also auch iPhone-Hardware, eben die ganzen M-Chips, das ist alles so ein bisschen unter seiner Mitwirkung, Führung, wie auch immer man das... Ich weiß nicht, wer wann genau für was verantwortlich ist, aber es ist unter ihm passiert, oder? Genau, und jetzt eben... Ich blickt dem relativ optimistisch entgegen, eben weil es mal wieder ein Product Guy ist und er ist auch eher bekannt dafür, dass er wieder ein bisschen mehr Risiko in Kauf nimmt. Das geht manchmal gut, manchmal dann halt auch nicht so.
Also was erwartest du denn, jetzt, wenn es so einer kommt, dass es einfach wieder mal irgendwie etwas mehr Innovation geht, oder?
Hey, ich denke schon. Ich denke, das halt wieder ein bisschen abgefahrenere Konzept mal ausprobieren, oder? Also ich habe jetzt auch nichts Konkretes gerade.
So wie Nintendo, so eine Blume, die reden kann.
Ein Lecker mit Nintendo, mit Apple raus.
Nein, ich glaube eben, also ich glaube, es ist so, auf einem relativ tiefen Niveau bleibt das immer noch. Also ich glaube nicht, dass Apple jetzt alles über den Haufen wirft und ich weiß auch nicht, über nächstes Jahr kein normales iPhone mehr gibt, sondern nur noch dreifach faltbare Handy. Ich weiß auch nicht, weißt du, das alles nicht, weil er kommt ja trotzdem, er ist jetzt schon lange bei Apple, er verkörpert da, glaube ich, so ein bisschen die Konstanz und die Werte. Und das geht es ja da jetzt eigentlich auch, dass er halt Er ist wie genug erfahren, dass er so die Konstanz mitbringt, und er ist aber genug jung und irgendwie genug anders, dass man könnte erwarten, jetzt kommt ein bisschen etwas Frisches. Also er ist 50-jährig, das heisst, er kann den Job halt auch wieder 15 Jahre lang machen. Das war ja so ein bisschen die Absicht von Apple. Oder? Ich habe ihn übrigens getroffen vor einem halben Jahr in München am iPhone-Launch, so bei einem so Q&A mit irgendwie 10, 12 Journeys. Und also, er ist ja wirklich ein netter Dude. Also, er ist so, so voll bescheiden. Erstaunlich klein, übrigens. Das sieht man nicht auf den Bildern. Ich weiß nicht, vielleicht so ja, 1,70 höchstens.
Ach, krass.
Ja, etwa so. Und aber mega bescheiden. Also, hast du gemerkt, so, ja, der hat irgendwie so ein Statussymbol, ist so gekommen, Hoodie, Sneakers, Jeans und so. Und er hat ja nie irgendwie das Gefühl gehabt, er schaut jetzt auf dich ab und so. Also wirklich,
kann er gar nicht.
Ja, kann er.
Sorry.
Würde mir jetzt auch umrechnen, hast du über 1,70. Ich das nachher noch anlegen. Anyway, aber ich habe das Gefühl gehabt, einfach Körper wirklich so die Identität von Apple ziemlich gut. Also wenn ich jetzt müsste auf einem weißen Blatt Papier einen Apple-CEO skizzieren, dann wäre das sehr nah an ihm. Es ist ja so der Kalifornier, hat so die gewisse Coolness irgendwie. Das passt alles sehr, sehr gut zu Apple. Ja, eben, ich bin vor allem gespannt, was er jetzt da im KI-Bereich, wie er das vorantreibt oder halt auch nicht. Also ich glaube, es kann nur... Eben, ich bin noch nicht sicher, ob das Produkt besser wird per se, weil eben, er ist ja verantwortlich zum Beispiel für das Butterfly-Keyboard vom MacBook, der völlige Flop. Oder das Touchbar beim MacBook Pro, was es mal gegeben hat. Hat auch nicht mehr gern gehabt. Ich glaube, der 1000 Franken Monitor Stand.
Ja, genau.
Und auch von ihm.
Das ist auch.
Teures Zubehör kann man erwarten.
Wow. Genau, aber halt eben aber auch M-Chips, ja. AirPods, also auch wirklich coole Sachen. Oder? Darum, ich glaube, es wird sicher spannender. Wahrscheinlich manchmal besser, manchmal schlechter.
Ja. So. Gut, also ich bin, nehme mich auch wunder. Ich meine, spürt man dann natürlich erst irgendwie in 3-4 Jahren oder so.
Hey, genau, das ist das andere. Jetzt sind natürlich noch so viele Produkte in der Pipeline. Mhm. Sie haben angekündigt, dass jetzt die nächste in naher Zukunft haben jetzt eine unglaubliche Roadmap von Produkten.
Oh, ja. Ist er in dem neuen Apple Fold Phone, wo man immer munkelt, Mensch, ist er dort auch involviert?
100%. Also okay. Er ist auch die treibende Kraft hinter dem iPhone Air. Es ist auch so ein ambivalentes Produkt, wo man hat mal etwas probiert, oder? Man hat wirklich so ein dünnes Handy und so, aber es ist jetzt nicht so wahnsinnig gut angekommen. Und ich denke, beim Fold ist er sicher auch involviert. Ja.
Auf das bin ich schon sehr gespannt. Einfach, ja. Ob es wirklich jetzt mal jemand schafft, die mainstreamiger zu machen. Aber
das glaube ich nicht.
Vermutlich ist der Preis, es geht einfach nicht mit dem Geld und gerade momentan mit diesen RAM-Preisen.
$2,000.
Da kommen wir gleich zum nächsten. Framework hat einen neuen Laptop vorgestellt. Framework ist so ein US-Unternehmen, wo so die, ich glaube, sie haben vor, ich weiß gar nicht, wann der erste kam, vor 4-5 Jahren, haben sozusagen der erste Laptop, der da wirklich so komplett hast können flicken, auseinandernehmen, aufrüsten auch, vorgestellt. Mittlerweile gibt es auch ein 16 Zoll und jetzt haben sie das Pro-Modell vorgestellt, Framework 13 Pro. Ich habe einmal das testen, das erste Pro, wirklich die First Gen. Und ich könnte das jetzt auch komplett aufrüsten mit diesen Sachen, was schon lustig ist. Ich könnte jetzt fast alles könnte ich von dem aufrüsten. Weil, genau, der hat, also eben, sie haben vieles neu gemacht, das ist wirklich noch fancy. Sie nennen sie auch das MacBook für Linux. Das ist auch eh lustig, weißt, dass du sozusagen etwas mit Linux bewirbst, wo ja eigentlich so eine Nische ist, aber... Das ist tatsächlich, ich habe mich letztens auch mehr mit Linux befasst und dann eben auch gemerkt, du kannst nicht einfach, es ist nicht Windows, du kannst nicht jeden Laptop nehmen und Linux drauf knallen, das habe ich irgendwie einfach nicht gewusst. Das muss auch kompatibel sein und der ist jetzt halt einfach grundauf kompatibel mit Linux. Also, du kannst es auch mit Ubuntu direkt haben, du kannst natürlich auch Windows installieren. Du hast ja eh so ein Gerät, wenn du es bestellst bei ihnen, kannst du es ja selber konfigurieren und kannst ja sagen, mit Betriebssystem, mit RAM, ohne SSD und so, das kannst du alles nachträglich aufrüsten. Und genau so die neuen Sachen sind, hat jetzt auch so ein 10-zig gefrästes Alu-Gehäuse. Ich kann mich noch schauen bei mir, was das eigentlich für das Material ist, aber es muss ja dann wohl etwas anderes sein. Einfach ein bisschen mehr Premium und hardwaremäßig, also auch Display nicht mehr ab der Stange. Jetzt haben sie ein eigenes IPS, das besser soll sein. haben auch interessant so ein haptisches Touchpad, also das, was man ja vom MacBook kennt.
Sie also nicht mehr mechanisch klickt, sondern mit so einem
ja, Motor. Offenbar. Also mit so, ja, offenbar. Du siehst, wenn du es aufmachst, hat so die drei, die vier so Druckpunkte, Sensoren, was auch immer.
Ja, ja.
Und das, sie haben auch gesagt, sie haben das gemacht, weil halt viele, die vom MacBook wechselt, das vermissen. Also offenbar gibt es da eine relevante Zahl von Leuten, die von dem umsteigen. Und das ist aber wiederum dann der Grund, warum du es eben nicht komplett kannst, alle Sachen ins Alte einbauen, weil das haptische Trackpad, das braucht mehr Platz unten dran. Und sie haben es ja eh so umgebaut, dass sie eben auch mehr Akku reinbringen. Der ist jetzt irgendwie, glaube ich, mehr als doppelt so gross. Also er hat mehr als doppelt so lang. Finde ich schon krass. Über 20 Stunden mit dem irgendwie 4K Netflix-Stream. Das ist sogar ein bisschen mehr als mit dem M4 da. Also bin wirklich noch gespannt.
Gut, ja.
Es klingt einfach gut. Es wird sicher länger haben. Das kann man sicher sagen. Ist dann halt eben auch
froh. 75 Wattstunden hat der Akku, sehe ich jetzt da. Das ist nicht wie viel für einen Slitzenzöller.
Mein erstes hat noch 55. Das hat schon ein bisschen deutlich weniger. Und ja, bin noch gespannt. Und daneben wird es mit dem neuen, unter anderem mit dem neuen Intel Core Ultra X7 oder X9 kannst du es haben. Kannst du auch mit AMD haben. Und hey, die sind noch speziell, die versprechen natürlich auch mega viel Leistung und eben effizient, blablabla. Und die haben so die neue RAM, die habe ich noch nie gesehen. LPCAMM2, egal, ihr müsst euch mal das Bild dann anschauen. Normale RAM, so die Laptop-RAM, sind ja so einfach so rechteckig, oder? So eine kleine Rechteck. Und die haben eine andere Form. Und du kannst auch mal bei uns im Shop schauen. Ich glaube, wir haben von einem Hersteller irgendwie vier verschiedene Stück. Also, das sind überhaupt
also, wie sehen sie denn aus? Was haben sie für eine Form?
Ja, rechteckig, aber dann wie oben noch ein Dach. Also wie ein Haus auf eine Art.
Okay.
Ein Häuschen. Und genau, wegen dem, die kannst du natürlich dann auch nicht einbauen in die alten. Dann auch Platz, wegen dem Platz und so. Aber, hey, und ich habe dann eins bestellt, weißt, weil ich es auch testen wollte. Und ich habe gedacht, weißt du, musst ja schnell sein am Anfang. Und ich habe gedacht, AMD-Version ist doch eh die bessere, habe die bestellt. Und dann nachher schon geschnallt, hey, die redet nur von dem Intel.
Nein.
Und das ist offenbar schon die bessere Version. Und wo ich es nachher noch wollte, dann die bestellen und die anderen stornieren, ist schon ausverkauft gewesen. Auch noch spannend, RAM-Preise und SSD-Preise sind ja momentan, schwanken ja extrem. Und sie haben es trotzdem geschafft, es haben so wie einen gewissen Stack, den Verkauf zurückkaufen, den Preis, den du da jetzt zahlst, der wird auch fix bleiben, wenn sie es dann im Juni ist die früheste Auslieferung, können liefern, aber hey, natürlich schon nicht so günstig. Also, fangen wir irgendwie an bei 1.500, wenn du es zusammengebaut nimmst und wenn du es selber machst, dann wäre der günstigste 1.100, aber dann ohne RAM und SSD. Ja? Also einfach sozusagen...
gut, weil ich auch Ding, mindestens bei...
Hey, eher so bei 2.000 dann, wenn dann wirklich die SSD und RAM noch reinnimmst und nicht gerade irgendwie nur das Minimum würdest einbauen. Also hast du
irgendwie... Du nur 1.500, ich habe jetzt gerade auf Konfigurieren geklickt und ich komme gerade mal auf 2.300 €, gerade mal Startpreis.
Ja, Schweizer Franken sind natürlich ein bisschen weniger.
Ja, aber so.
2.100 oder 2.000 sind es dann. Also schon, der Euro und der Schweizer Franken driftet schon.
Ah, ja, aber jetzt nicht eineinhalb, wahrscheinlich meine.
Aber eineinhalb ist einfach der fix fertig. Der ist eigentlich schon bei eineinhalb, der offizielle Dings da.
Okay.
Aber ich habe eben auch konfiguriert und wenn du irgendwie 32 GB RAM willst und vielleicht ein Tera Speicher, also dann ist es schon eher bei 2.000.
Ja.
Also ist halt momentan einfach so, oder? Die Preise. Hey, aber ich finde es recht geil. Und eben, du kannst ja den Laptop, den kannst ja, was im Luca schon mal eben einen gesehen hast, du kannst ja bei dem auch die, der hat ja wie so vier Module, die du reinstecken kannst. Also kannst du selber bestimmen, möchtest vier USB-C-Ports oder zwei USB-C, USB-A und noch ein HDMI und so.
Ich meine noch im Fall, wo wir noch ganz früher, wo wir noch fix im Büro waren, hast du so einen mal im Büro selber zusammengebaut, glaube ich. Ich habe dabei zugeschaut. Das hat schon recht fancy ausgesehen.
Das hast du eben auch wieder und hast einfach genau vier so Module, die du selber wechseln kannst. Ja, und...
Wenn er eben funktioniert, oder? Also ist bei dir so ein bisschen...
Hey, genau.
Deine Erfahrungen sind jetzt bis jetzt noch nicht so rosig.
Ich habe wirklich für die erste Generation, jetzt hätte er mal noch neu gegeben.
Ja, genau, du hast doch eine Lampe gehabt, um das zum Laufen
die
bringen.
Die ganze Zeit.
Also er ist natürlich schon gelaufen aus dem Haus raus, aber ich habe... Einmal, ich bin nicht mal sicher, ob ich es zweimal müssen, aber ich musste einmal das Mainboard austauschen. Und ich habe dann wirklich eben auch gesagt, hey, nur weil ich das kann, weil ich es ja nicht immer machen muss. Und es ist schon so, ich habe ihn jetzt irgendwie schon eine Zeit rumgelegen und wo ich ihn jetzt eben mit Linux wieder einmal brauchen wollte, habe ich einfach keinen Wank gemacht. Mhm. Und dann machst du so die Workarounds, den Akku abhängen, da die CMOS-Batterie mal rausnehmen. Hey, keinen Wank, wirklich nichts gemacht, das geladen über die Nacht und so, nichts. Zwei Tage rumliegen lassen, dann habe ich ihn mal wieder vorgenommen, Gott, jetzt geht er wieder. Ich meine, das oder, aber es scheint jetzt nicht irgendein Normalfall zu sein, also was man so liest. Darum, ich bin recht gespannt, weil ich fände irgendwie schon noch, es gibt einfach, über das haben wir ja schon geredet, ich finde, es gibt einfach nicht so viele geile so Premium-Laptops, weißt du, so mit dem MacBook-Feeling, wo halt nicht MacBook sind. Und eben, wenn du zum Beispiel gerade jetzt Linux willst installieren, das sind sicher die Minderheiten, aber dann gibt es irgendwie Lenovo. Und weil eben zum Beispiel Surface, wie heisst es, Surface Laptops eben, geht auch doch nicht. Also das ist, dann funktioniert Webcam nicht oder das Trackpad und einfach das Gebastel, oder? Und, aber auch für Windows eben, genau, dann, es gibt ja nicht so viele Geräte. Darum, könnte cool sein. Hat jetzt auch ein 120 Hz Display, das merke ich bei mir im Fall. Das 60 Hz. Das ist einfach
das kacke. Nervt dich, oder? Ja, voll. Also ich finde, es sieht auch recht gut aus. Ich finde jetzt auch, ich bin da so ein bisschen am Browsen nebendran und ein bisschen konfigurieren und so. Es klingt auch recht cool. Sieht da schön aus. Also cooles Konzept irgendwie. Mhm.
Ja, eben das auch wirklich, dass das ein bisschen es ist ja wirklich ein bisschen nachhaltiger, oder? Also der,
wenn man es dann macht, oder wenn man es wirklich dann,
aber wenn du einen 4er hast und dann findest du jetzt, hey, der Akku, und dann kannst du wirklich, den Akku kannst du wirklich sehr einfach rausnehmen. Also, und das sind irgendwie 5 Schrauben hin, dann bist du schon dort, das ist schon geil.
Jetzt ist halt immer so gewesen, oder ich habe immer gefunden, das Konzept ist cool, aber der Abstrich wäre viel zu gross. Eben einfach so Verarbeitung, Gefühl und so ein bisschen, es ist auch nicht so Premium gewesen, habe ich es gefunden. Und das, wenn sie das wie herbringen, das Konzept mit Premium verbinden, dann,
Man nimmt es gleich Wunder, eben das MacBook ist halt schon, ich kann es jetzt hier nicht, aber das ist auch der ganze Oberteil ist halt ein Stück.
Ja, ja.
Und da sind es natürlich, ist Tastatur und das Trackpad sind zwei Elemente, wo du kannst, weil du kannst austauschen, weil du kannst es auch mit Schweizer Tastatur haben und so. Und dann frage ich mich natürlich schon, sind die Teile dann trotzdem aus Aluminium oder ist das dann wiederum Kunststoff?
Es ist noch schwierig zum,
da habe ich nicht ganz geschnallt.
Also es ist sicher, ich meine auch unten dran, es ist jetzt nicht ganz so schön elegant, wie ein MacBook
finde. Das ist
jetzt schon aus. Wahrscheinlich auch nicht ganz so gut verarbeitet. Ja. Das ist auch, ich meine, da hat Apple einfach ganz andere Möglichkeiten mit diesen Massen und so weiter. Aber ich finde jetzt, in diesen Möglichkeiten finde ich es jetzt sehr cool aus.
Ja, du hast eben die lustigen Farbkombis und so, mit irgendeinem, hast du so den orangig transparente Rahmen noch nehmen und so, mit schwarz sieht das noch irgendwie geil aus. Hey, ich bin gespannt, ich habe ihnen schon geschrieben, ob ich dann noch tauschen kann gegen das Intel-Ding und jetzt das Ticket ist jetzt mal eskaliert worden. Vielleicht komme ich dann doch noch da über. Und sonst teste ich halt einfach AMD. Also gut, das ist der Framework, genau. Man kann ihn übrigens bei uns nicht bestellen, man kann es aktuell nur über Framework selber bestellen, aber ich habe das mal mit der Category, die schaut mal, ob das möglich ist, aber letztes Mal hat es aber, glaube ich, nicht geklappt. Dann, die dritte News, geht um den Game Pass. Mal wieder, da gibt es Änderungen. Und nachdem wir ja im letzten Herbst darüber geredet haben, dass es fast je nach Abo 50% aufgeschlagen haben auf den Preis, wird es jetzt wieder billiger.
Wow. Ich weiß noch, wie ich die News gemacht habe. Stimmt, ja. Schon lange her.
Er wird nicht 50% billiger.
Schade, natürlich nicht.
Aber doch einiges. Also, ich habe noch geschaut gestern, heute habe ich noch nicht geschaut, aber dort waren die Schweizer Preise immer noch die alten gewesen. Aber in Euro ist es so, dass sie von 27 Euro auf 21 Euro fürs Ultimate, es betrifft den Game Pass Ultimate und den PC Game Pass, gibt ja mehrere Abos, und von 15 Euro auf 13 Euro sinken es. Und das sind eben die zwei Abos, wo die all die Xbox Studios Games, die Exklusiven, zum Launch haben. Oder? Darum sind das auch die teureren Abos.
Das Ultimate und der PC, gell?
Genau.
Hast du gesagt, ja.
Genau, die beiden haben das. Ultimate hat noch Cloud dabei. Ja. Und jetzt ist es aber so, dass sie dafür das Call of Duty wird nicht mehr drin sein. Also das nächste Call of Duty.
Also genau das, was er doch letzte Woche schon prophezeit haben. Oder?
Ja, genau.
Oder?
Über das hat man halt schon gemunkelt, dass man das dort wieder rausnimmt. Es ist jetzt zweimal drin gewesen. Also 24 und im 25 sind die Call of Duties erstmal im Game Pass gewesen. Und es hat sich dann eben gezeigt, dass es bei den Abos einfach so die Ausschlag geht kurz, aber die Leute könnten dann nachher wieder.
Weil was teuer ist. Ja. Also ich frage mich auch gerade, ist das jetzt schlimm? Also weißt du, ich habe das Gefühl, wenn ist nicht so, wenn du Call of Duty spielst, dann kaufst du eher als Call of Duty. Und genau, spielst eh nur das. Und kaufst einen Game Pass. Und wenn du einen Game Pass hast, dann schaust du vielleicht mal mehr mal rein. Aber also für mich jetzt zum Beispiel, ich habe auch ab und zu Game Pass Abo, aber das ist jetzt für mich völlig trivial. Das ist so, ob ich jetzt Call of Duty habe oder nicht.
Der Preis, die Preisersparung entspricht ja ziemlich genau einem Call of Duty. Also sind ja irgendwie ungefähr 70 Euro.
Oder was?
Ja, genau, aufs Jahr. Aha, schon zahlt, okay. Wenn du das Jahr nicht machst, kannst du es auch kaufen. Das heisst, alle, die Call of Duty eh nie spielen, die profitieren sicher. Und es, also die, die es immer spielen, viel, denen spielt es auch keine Rolle. Ich glaube, es sind genau die, die es einfach nur Kampagnen gespielt haben.
Ja.
Für die ist es ja, natürlich jetzt ein schlechter Deal.
Genau.
Aber es zeigt eben auch, weil eben die Chefin, die Asha Sharma, die neue Chefin, es kommt ja wirklich jetzt noch eineinhalb Monate, nachdem sie dort ist. Also das ist garantiert ihre Entscheidung gewesen. Ist eigentlich so ein Memo, haben wir ja gesagt, durchgesickert, wo sie gesagt hat, das ist den Leuten zu teuer. Und das ist er wohl auch. Aber es ist halt, es wirkt dann schon so ein bisschen wie der Anfang vom Ende. Also weißt du, du hast jetzt für 70 Milliarden fast das Unternehmen gekauft mit dem Call of Duty und mit dem hast du den Game Pass anreichen, sozusagen das Juwel, was hast du reintun können, und das hat auch nichts gebracht. Und ich glaube, der wird jetzt schon ziemlich umkrempelt, der Game Pass. Aber eben, ich kann wirklich auch nicht also, sagen,
wie richtig wird
eben umgehen. Genau. Ich frage mich auch, ob sie es irgendwie alle Exklusiven einfach rausnehmen und dass es irgendein Premium-Pass dann wird geben oder mit Werbung da bin ich, glaube ich, immer noch, dass es irgendwie wird kommen. Immer wenn ein Game startet, dass dann vielleicht noch ein Werbeding kommt. Hey, die Leute sind ja bei Netflix nicht überall. Man ist ja voll bereit für die Werbung. Also würde mich wirklich wundern, wenn ihr das nicht
auch macht. Mit Werbung dafür günstiger, so meinst
du? Ja.
Also ja, zuerst so und dann am Schluss ist einfach der Werbepreis ist der Preis, den du jetzt heute für den normalen gezahlt hast. Also das ist immer so.
Ja, ja, genau. Ja. Am Anfang ist es günstiger und heute ist das der... Ja, genau.
So, genau.
Das ist natürlich, natürlich wird es so gehen. Ja, also, früher hat der, was hat der früher ganz früher gekostet?
10 Stutz.
Das
Killer-Angebot, oder?
Das Killer-Angebot. Aber was
also haben die jetzt für Games? Ist immer noch für also den PC-Game Pass für irgendwie 16 Franken. Also klar, der ist schon massiv teurer geworden, aber ich finde,
ja, ist
immer noch Preis. Okay so. Also, und ab und zu, das mache ich manchmal, wenn ich irgendwie einfach ein Game spiele, schnell so Story durchspiele, dann buche ich mir einen Monat Game Pass und könnte aber direkt wieder. Spiele das durch, fertig.
Du hast es für 16 Stutz durchgespielt, statt für den Vollpreis.
Ja, genau. Mir hat auch einer geschrieben auf Discord, was sich eigentlich geändert hat, weil wir früher so den immer so gelobt haben, den Game Pass, und jetzt plötzlich nicht mehr. Hat mir als Influencer den gratis bekommen oder so. Aber so konkret kann ich es auch nicht sagen. Also das eine ist sicher, weil er einfach viel günstiger war. Und dann ist es wie irgendwie einfach so ein No-Brainer für 10 Stutz.
Es war einfach ein Killer-Angebot gewesen, lange Zeit, bis es eben nicht mehr einer war. Also genau das, was überall passiert. Zuerst kommt das Einstieg am Anfang, ist alles ein Killer-Angebot, damit du hooked bist, oder? Und dann, wenn alle mal hooked bist, sind, dann geht es auf und dann ist es irgendwann mal nicht mehr ganz so ein geiles Angebot. Netflix war am Anfang auch ein Killer-Angebot gewesen. Bevor es 27 Stutz gekostet hat, hat es 12 oder so gekostet oder 13, keine Ahnung. Also,
aber ich glaube, es ist nicht nur das. Weißt du, weil Netflix brauchst du immer noch. Und da habe ich es schon gemerkt.
Ja, aber niemand sagt, ja, das Netflix-Abo ist super geil.
Nein, das ist schon alles. So.
Oder eben, oder? Es ist so, am Anfang haben sie es alle gemacht, weil also, so hat es sich ja verbreitet. Am Anfang haben alle gesagt, hey, im Fall das hure Netflix, musst du dir mal vorstellen, für 12 Stutz im Monat, das und das und das hast und jenes und so. Und das sagt heute einfach niemand mehr.
Ja.
Oder? Aber trotzdem haben es alle. Aber es sagt niemand mehr so, oder?
Ich habe einfach das Gefühl, weil Steam ist einfach auch besser geworden. Also Steam ist, ich habe das Gefühl, die haben einfach auch mehr Fortschritt gemacht als halt andere. Die sind eh schon gute Plattform gewesen, oder die beste. Also jetzt, die haben auch ihre Probleme, absolut. Aber einfach, was sie da bieten, weißt, mit, wie es aufgebaut ist, die vielen Funktionen. Und ich habe das Gefühl, das macht viel mehr Fortschritt als halt die Xbox-App. Und es ist halt schon wie bei den Konsolennutzer. Ist für mich schon auch ein PC-Nutzer, ich merke es schon auch. Es ist halt schon angenehm, wenn du alles am gleichen Ort hast und wenn die Plattform halt auch die beste ist, weißt du, rein von der Bedienung, von der Übersichtlichkeit, dann tendiere ich immer mehr
zu dir. Das schießt mich auch jedes Mal an, wenn ich irgendein Game nicht auf Steam dort einlösen mindestens. Also das schießt mich jedes Mal an. Jeder andere Launcher geht mir auf den Sack.
Diablo nervt mich jedes Mal. Gestern wollte ich wieder spielen und dann dachte ich, jetzt muss ich wieder den Workaround machen auf dem Handheld, damit ich das spielen kann. Und ich meine, das kannst du ja kaufen auf Steam, aber es startet ja dann trotzdem noch der...
Ja, ja. Das ist bei vielen so, dass man den eigenen Launch dort aufgeht und so. Und ich weiß auch nicht.
Aber ich glaube, das ist schon ein Mikro. Und bei mir eben wirklich mit der Steam-Family, wo halt wirklich für uns ist das so etwas Gutes. Weil einfach 6 Personen kannst du in einer Familie haben und all die Games teilen. Hey, das ist so ein gutes Feature. Also,
ja. Und es gibt auch wahrscheinlich, auch im Vergleich zum Streaming, gibt es einfach kein Exclusive, kein Originals, weißt du, so wie es bei Netflix und Disney und Dings gibt. Du willst, also weißt du,
ich kann viel weniger Steam haben, vor allem.
Es gibt nicht, oder wie du sagst, ich möchte alles an einem Ort haben, das würden die Leute am liebsten ja auch beim Streaming haben. Die wollen ja nicht eigentlich Netflix, Disney und Prime Video und wie die alle heißen und Apple TV separat. Aber es geht gar nicht anders, weil es gibt so viele derart geile Serien auf all diesen Plattformen, dass du fast nicht kannst einfach drauf schießen und sagen, ich bleibe jetzt. Die einen machen es, die viele machen es wahrscheinlich, aber es gibt viel mehr, dass du sagst, ah, so gut, wenn ich die neue One Piece Staffel muss, muss ich es mindestens einen Monat dort buchen. Wenn ich will, Pluribus auf Apple TV, muss ich dort. Wenn ich will, keine Ahnung, den neuen Mandalorian. Das sind alles so starke IPs, die alle haben. Und wahrscheinlich gibt es das einfach im Gaming nicht so oder nicht so, dass es funktioniert, dass es so derart starke IPs gibt, dass du es eigentlich
nicht mehr. Also da ist ja wirklich der Selling Point ist einfach eher gewesen, dass du auch für wenig Geld viel kannst spielen, oder? Ohne dass du musst jedes Mal 70 Schutz abdrücken zum ein Game. Nein, 5 Stunden spielen. Aber ja, wenn es natürlich zu teuer wird, dann ist so der USP ist dann halt wie weg.
Und weil es halt die Games auch, eben, du kannst sie halt wirklich sonst kaufen, oder? Also es gibt es halt auf Steam, all die Games.
Genau, kostet sie dann gleich irgendwie 70 Franken.
Nein, aber schon, wenn es gar nicht gibt, dann müsstest du auch die Xbox.
Ja, das stimmt.
Und wenn es dann müsstest bei Windows Store kaufen oder über den Game Pass, dann nimmst du schon den Game Pass.
Genau, das meine ich, oder? Du kannst es am Schluss gleich fast alles überall und das kannst du halt im Streaming IPs, gewisse IPs kannst du einfach nicht. Und dann haben wir uns wie vielleicht auch das selber auch angewöhnt und uns selber antrainiert, dass wir halt einfach eben die verschiedenen Abos haben, je nachdem ein bisschen rumhoppen, aber nicht so wie beim Gaming, hat das wie nicht so gut funktioniert, glaube ich.
Hey, du konsumierst, genau, ich glaube,
du konsumierst auch anders. Ein Game brauchst so viel mehr Zeit, zum konsumieren, als mal schnell einen Film irgendwo, oder?
Und die Leute, die so viel gamen, also die den ausreizen, ich glaube, das sind eben genau die sind auch plattformtreu und die sind dann einfach bei Steam.
Ja.
Und Gelegenheitsspieler, die brauchen das Angebot vermutlich einfach nicht. Darum irgendwie, möglicherweise ist es schon so, funktioniert es einfach nicht. Gibt es wirklich einfach keine genug grosse Kundschaft. Ja, kommt, dann gehen wir noch unsere letzte News und dort geht es um Disney. Die haben ihr eigenes IMAX-Label oder eine Alternative zu IMAX erfunden, wo aber eben nur das Lippenbekenntnis ist, wie wir am Anfang festgestellt haben.
Ein Mundversprechen, oder wie?
Ja. Ein Mundversprechen.
Das finde ich super. Nein, Infinity Vision heisst der Spass, wo Disney da eingeführt hat, ganz stolz, ganz gross. An der CinemaCom haben sie das gezeigt mit einem schönen neuen Intro-Logo, wo schon fast irgendwie aussieht wie der Anfang von einem neuen Marvel-Film. Und die Branche hat sehr höhnisch und spöttisch darauf reagiert, weil es ist eigentlich ziemlich offensichtlich, was da abgeht. Disney hat ein grosses Problem. Avengers Doomsday kommt am 18. Dezember ins Kino und gleichzeitig an dem Tag kommt auch Dune Part 3 ins Kino. Und als ob das nicht schon eine Wahnsinnskonkurrenz wäre, ist das Problem, Warner Bros. Studio hinter Dune hat einen Exklusivdeal mit IMAX gemacht, dass sie am Anfang in einem gewissen Startfenster sämtliche, vor allem in den USA, aber auch weltweit, mehr oder weniger IMAX-Exklusivität werden haben. Das heisst, IMAX-Kinosäle werden Dune Part 3 spielen und das grosse Avengers Doomsday, wo eigentlich so das Comeback vom guten alten Marvel hätte sollen sein, mit dem Robert Downey Jr., der zurückkommt, mit dem Chris Evans, der zurückkommt, mit allen, die zurückkommen, sogar mit den X-Men, die Altgarde, Patrick Stewart, Ian McKellen und so weiter. Die gehen dort einfach leer aus. Und das ist eine riesengroße, ist nicht nur eine grosse Schmach, weil während der Film im IMAX zeigt, sendet auch ein bisschen so ein Signal raus, hey, wir sind das Kinoereignis, komm unseren Film schauen und jetzt ist es einfach nicht Avengers Doomsday. Das Problem ist auch wirtschaftlich, das habe ich gerade letztens in einem Artikel recht sauber herausschaffen, dass die Premium, sogenannte Premium-Format, wie eben IMAX oder in den USA auch sehr verbreitet Dolby Cinema, gibt es bei uns leider kein einziger, aber einfach die grosse Leinwand mit speziell guten Beamer, Laserprojektionen, 3D-Audio, bequeme Sitz und so weiter und so fort. die sind extrem grosse Umsatztreiber für die Studios heutzutage. Viel mehr als ein normales Kino unter Anführungs- und Schlusszeichen ist. Und damit ein Film finanziell erfolgreich sein kann, braucht er eigentlich einen erfolgreichen Start oder ein erfolgreiches Fenster in diesen Premium-Kinosälen. Und genau das entgeht Avengers Doomsday jetzt einfach in der wichtigsten Phase von seinem Launch, in den ersten paar Wochen. Das ist enorm viel Umsatz, wo Avengers Doomsday nicht machen wird. Und Dune Part 3 hingegen schon. Und das sorgt auch ein bisschen für Panik bei Disney, logischerweise. Und darum habe ich gefunden, shit, wir brauchen irgendetwas anderes. Wir wollen das Datum nicht verändern, das Startdatum. Das wäre wahrscheinlich auch eine Schmach, eine kommunikative Schmach, wenn man sich muss geschlagen geben muss, Dune 3 gegenüber. Wir bleiben beim Datum, aber wir erfinden ein Label. Und das heisst jetzt eben Infinity Vision. Und ich sage dem extra Label, weil sie vermarktet es als eine Art Format. Also ein, hey, wenn du Avengers Doomsday in der bestmöglichen Version willst, schauen willst, mit der besten Bildqualität, besten Tonqualität und alles, dann such ein Kino, das Infinity Vision ist, wo Infinity Vision hat. Nur das Infinity Vision ist einfach ein Label für einen Kinosaal, der vorher genau schon so existiert hat, gewisse technische Anforderungen entspricht, die jetzt zwar schon ordentlich sind, aber nicht revolutionär. Eben, es muss Laserprojektion haben, es muss 3D-Audio haben, es muss irgendwie genug gross sein von der Sitzanzahl her und so. Dann bekommst du das Label und dann ist Infinity Vision approved. Und that's all. Das ist alles. Es ist nicht mehr als das. Disney baut keine neuen Kinosäle, sie bauen keine neuen Technologien, sie erfinden nichts Neues. Es ist einfach ein Gütesiegel und sonst gar nichts. Aber es
was ist IMAX die Spezifikationen, die man haben muss?
Oh, da fragst du mich jetzt.
Aber ist ungefähr, weißt du, das Prinzip davon?
Das Prinzip davon ist eigentlich das, oder? Das ist natürlich ein Format, das ist mit speziellen Kameras. Es gibt sogar unter IMAX-Kinos auch verschiedene Ansprüche. Also, gell, es gibt zum Beispiel IMAX, wie heißt das, IMAX 70 mm, irgendetwas. Es gibt nur eine Handvoll Kinos auf der ganzen Welt.
Aber es wird schon anders gefilmt. Es muss schon anders gefilmt werden.
Du musst natürlich eine IMAX-zertifizierte Kamera haben.
Okay.
Und auch dort gibt es unterschiedliche Kameras. Es gibt die, die tatsächlich native IMAX aufnehmen. Und das hat der Denis Villeneuve zum Beispiel bei Dune gemacht. Das heisst, die Auflösung zum Beispiel in diesen ausgewählten wenigen Kinosälen, die das tatsächlich können, ist, glaube ich, sogar 16K. Und dann gibt es IMAX-zertifizierte Kameras, die bis zu 4K können aufnehmen können und das wird dann auch in 4K im Kino gezeigt. Aber auch unter Puristen gibt es auch da sehr, sehr viele Diskussionen, ob ein IMAX-Kinosaal jetzt wirklich IMAX ist oder nicht. Also,
IMAX gibt es 16K also im Kino, oder?
Ja, es gibt aber die wenigen, ich glaube, es sind 30 Kinosäle weltweit, die IMAX betreibt, wo das haben. Die sind, glaube ich, alle in den USA.
Ich würde sagen, haben wir keine in der Schweiz.
Haben wir keine in der Schweiz, leider, nein. Eine ist, glaube ich, in London und der Rest ist mehr oder weniger in den USA. Und dort hast du zum Beispiel jetzt auch schon den Vorverkauf zu Dune Part 3, wo die Kinotickets, oder auch der Nolan, der The Odyssey ins Kino bringt, hat natürlich auch schon Vorverkauf für die Art von. Und dann sagen jetzt natürlich Puristen, das ist das einzig wahre IMAX, oder?
Genau. Also Kamera, das Bildformat, weil es nicht das klassische... Was ist Kinoformat? Welches Format?
Ich glaube 21.9, wenn okay. Ich jetzt keinen Scheiß
habe. Ja,
vielleicht auch plus minus, aber geil. Eben,
das und ist immer krümmt oder nicht?
Immer krümmt. Also eine gewisse okay. Krümmung musst du natürlich haben, ja. Damit so ein bisschen das 3D-Dings
effekt. Also schon etwas anderes.
Ja, es ist schon etwas und eben auch viel grösser. Und dann kommt eben auch noch Sound dazu, übrigens noch sehr spannend. Auch, viele Leute, vielleicht haben das auch schon mitbekommen, sagen damals nach einem IMAX-Kinofilm, leck, ist das laut gewesen. Das ist mir viel zu laut und so. Und das ist, habe ich schon mit Kinobetrieben darüber geredet und gesagt, warum denn das nicht anpassen? Ich höre das so oft, ich trage selber Oropax, wenn ich einen Film in IMAX gehe. Und sie haben gesagt, das ist
wirklich?
Anweisung von IMAX selber. Du musst einen Film in einer gewissen Lautstärke zeigen.
So dumm.
Sonst darfst du ihn nicht zeigen. Sonst ist es nicht IMAX. Bei IMAX muss das Trommelfell zerfetzen, sonst ist es nicht IMAX.
Das finde ich so oft, verstehe ich das nicht. Eben im Super Mario-Film, wo ich übrigens denke, da gehen ja alle Kinder schauen. Das ist schon auch sehr laut gewesen.
Ja.
Also ist jetzt nicht ohrenbetäubend, aber findest du einfach so...
Ja, also gewisse Säle, dann kommt natürlich, jeder Kinobetrieb sagt natürlich, ja, wir können auch gleich von Film zu Film einzeln abstimmen mit dem Audio, es wird natürlich nicht einfach irgendetwas gezeigt, aber es gibt gerade bei IMAX gewisse Anforderungen, Mindestanforderungen, die du musst erfüllen und Lautstärke ist eine von denen. Und dann,
so lustig.
Ja, also falls ihr mal wieder in ein Kino geht und das Gefühl habt, das ist verdammt laut, dann meistens ist es nicht einmal die Schuld vom Kinobetrieb, wo einfach alles zu laut einsteht, sondern weil Hollywood-Studios das so als Anforderung gewendet. Also in den USA bin ich einmal im Kino gewesen, go Guardians of the Galaxy Volume 3 schauen und ich habe noch nie etwas so laut erlebt. Das ist so dämlich. Kinositze haben gewackelt.
Also, so dumm, das ist so dumm.
Völlig. Meschuge, also wirklich.
Aber die Dune gehe ich dann fragen, wenn man in Zürich hat es jetzt auch ein IMAX.
Ja, genau. Dort glaub, im Mabaton hat es jetzt auch IMAX. Und auch dort habe ich schon vor die ganze Diskussionen darüber, welches IMAX ist. Jetzt ist der IMAX-Saal in Zürich, ist das wirklich einer oder nicht? Ist der in Spreitenbach besser oder nicht? Was ist IMAX überhaupt? Also da kannst du wirklich auch mega deep down the rabbit hole gehen.
Es ist einmal mehr als Disney Infinity. Wie heisst
Disney also Infinity? Es ist vor allem eine Technologie. Es gibt Kameras. Es gibt keine Infinity Vision Kameras, die Infinity Vision aufnehmen. Das ist einfach nur ein Label für, ja, der Saal ist gross und hat laut und Sitz und so. Und IMAX ist hingegen wirklich ein Format mit Kameras, die extra IMAX-Format drehen, die gewisse Bildqualität müssen drehen mit einer Auflösung und Sound muss im Kino. Also dort hast du wirklich, es gibt ja auch IMAX selber, also es gibt ja auch ganze Kinoketten von IMAX selber. Und das ist nicht einfach ein Zertifikat. Das ist
auch aufeinander abgestimmt, oder?
Alles aufeinander
Produktion abgestimmt. Und Wiedergabe, das hat genau so ausgesehen, wie das der Regisseur will und so. Das ist halt
genau, das
Digital Podcast Label.
Nur mehr haben das.
Einzigartig.
Selbst 3D-Filme sind im IMAX anders abgestimmt als in einem normalen Saal. Darum brauchst du in einem IMAX-Saal auch andere 3D-Brille als im normalen Saal. Also es ist wirklich, da steckt so, so viel mehr dahinter und das ist auch wirklich ein ganzes Geschäftsmodell. Hingegen, das Infinity Vision ist einfach eine Panikreaktionssaal. Die Leute sollen, wir haben zwar kein IMAX, aber bitte zahlen gleich mehr fürs Ticket.
Sehr gut. Gut. Wir haben Ende Jahr gesehen, ob es die Leute machen. Also,
ja, das bin sehr, sehr, sehr gespannt. Also,
wenn der die Leute nicht ins Kino lockt, dann könntest du also das Marvel-Universum dann langsam mal
ja, Satzbank eben, stellen. Also das ist wirklich ein Hail Mary, ein absoluter Hail Mary. Mit all den Leuten, die es zurückbringen, ist wirklich so ein, hey, die letzten Jahre haben wir es verkackt, vergessen, dass die stattgefunden hat. Sie inszeniert, also sie tun sie auch so vermarkten, sie tun jetzt Endgame, den letzten Avengers-Film, tun sie jetzt im September nochmal re-releasen mit hinzugefügte Szenen aus Doomsday, weil Doomsday soll jetzt als direkte Fortsetzung von Endgame verstanden werden. Alles, was dazwischen war, vergessen das. Es ist so krass. Es ist so ein Armutszeugnis, dass man wirklich mehr oder weniger sagt, hey, wir haben es verkackt, das sind eure alte Lieblinge, bitte geht den Film schauen.
Ja gut, also komm, wir haben ja noch ein paar andere Sachen. Darum,
genau, andere alte jetzt, Lieblinge. Gell?
Genau, andere alte Lieblinge. Darum gehen wir wieder in Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Ja, ich glaube, wir haben es letzte Woche schon so angeteasert. Du hast Michael gesehen, eben das Biopic über den Michael Jackson. Der erste von zwei Teilen.
Genau, das ist der erste von zwei Teilen. Der ist, das haben sie... wie soll ich das jetzt aufziehen? Genau. Michael ist ein Biopic über den Michael Jackson, logischerweise. Und man muss... ich weiß nicht mehr, wie der Typ geheiss hat, von der Swiss Miss. Es muss euch mal ganz klar möglich sein... Es ist vom Jackson Estate finanziert, unter anderem auch vom Anwalt von Michael Jackson, von seinem Testamentsvollstrecker, von John Branca, der im Film selber von Miles Teller dargestellt wird. Hat er sich selber wahrscheinlich aussuchen können, wer ihn soll darstellen. und Michael Jackson, seine halbe Familie, ist ebenfalls finanziell als Produzenten beteiligt gewesen. Also, es muss
also ein sehr differenzierter Film, kann man erwarten.
Absolut differenziert. Absolut differenziert, wo sich wirklich mit den Dämonen und allem... Nein. Es muss einem einfach klar sein, was für Arten Filme man schaut. Man geht nicht einen Film schauen, wo man Sachen über den Michael Jackson erfährt, wo man vorher nicht... Oder wo, sagen wir mal, wo allzu hart ins Gericht mit ihm geht. Es ist eine Image-Politur. Im Review habe ich das Wort Whitewashing gemieden. Aber es ist schon ein bisschen so ein wie sagen wir, Nighting. Der Michael Jackson wird in diesem Film wirklich auf ein sehr, sehr höheres moralisches Podest gestellt. Und bei allem, was war, bei allen Storys, die es gegeben hat, es ist natürlich um Missbrauch gegangen, Missbrauchsvorwürfe Kindern gegenüber, muss man auch ganz klar sagen, juristisch gesehen, es ist nie zu einer Verurteilung gekommen. Es hat zwei Events sind vielleicht die man am meisten kennt. 1993 hat es mal mit dem Chandler, hat er, glaube ich, geheissen, hat es hätte es eine Verhandlung geben sollen. Die haben sich nachher aber außergerichtlich auf einen Vergleich geeinigt. Der hat mehrere Millionen Dollar bekommen, damit er schweigt. Michael Jackson ist dort nie verurteilt, aber halt auch freigesprochen worden. Es ist einfach außergerichtlich erledigt worden. Und 2004 umeinander hat es dann tatsächlich einen strafrechtlichen Prozess gegeben mit einer Grand Jury und alles. Und die hat ihn dann aber in allen Anklagepunkten freigesprochen, weil die Glaubwürdigkeit von denen, die ihn beschuldigt haben wegen Missbrauch und so, erfolgreich demontiert wurde. Und das ist mehr oder weniger das. Dann hat es auf HBO mal ein Doc gegeben, The Finding... Leaving Neverland. Ja. Leaving Neverland. Wo auch sehr, sehr schwere Vorwürfe erhoben hat, vor allem von zwei, wo ihn eigentlich jahrzehntelang immer verteidigt haben, wo angeblich zu seinen Opfern gehört haben. Und sie haben gesagt, nein, nein, das stimmt gar nicht, er wird fälschlicherweise beschuldigt. Und dann plötzlich in dem Doc haben sie sich komplett umgestellt und gesagt, ja, wir sind halt auch ein bisschen gehirngewischt gewesen und es ist eigentlich viel, viel schlimmer gewesen. Estate hat dann gegen die geklagt und HBO hat die Doku müssen tatsächlich wegnehmen vom Streaming-Dienst.
Ach schon, das habe ich nicht gewusst.
Das gibt es jetzt nicht mehr auf HBO Max. Und sie klagen aber erneut gegen das Jackson Estate und der Prozess wird den Herbst losgehen. Dann gibt es die nächste Runde. Aber einfach so ein bisschen als auf was für ein slippery slide wir uns da begeben. Das ist... Slippery slope, danke. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Terrain. Ich glaube, meine Aufgabe als Filmkritiker ist jetzt nicht unbedingt über den Michael Jackson zu urteilen, sondern den Film zu bewerten. Und der Film an sich ist fucking grandios gewesen. Vor allem für mich als Michael Jackson-Fan, als Kind. Ich habe natürlich all das ganze Neues drumherum natürlich nie mitbekommen. Der Michael Jackson ist für mich... da bin ich vielleicht 8, 9, 10 gewesen. Ist einer meiner ersten Idole in meinem Leben gewesen. Kein Wunder, so wie er sich selber auch inszeniert hat. So bigger than life, mit Statue von sich und Hands und alles. Also, das habe ich als Kind natürlich uhren geil gefunden und ich konnte nicht anders können, als ihn einfach fucking cool zu finden. Und Musik ist eh, also über die Musik müssen wir gar nicht reden. Die ist über alle Zweifel erhaben. Die hat Popmusik und Musik, das Geschäftsbusiness selber revolutioniert und Sachen gemacht. Er hat die Art und Weise, wie man Film- oder Musikvideos dreht, komplett verändert. Das ist vorher einfach ein paar Leute gewesen, die an einem Konzert halb mehr oder weniger gefilmt waren. Und er hat da komplette Musikvideos auf Hollywood-Ebene fast gebracht mit seinen Kurzfilmen. All das ist natürlich... Dem so kannst du ihn nicht entziehen. Und der Antoine Fuqua, der Regisseur.
Das habe ich genau gedacht, ich habe noch gar keinen Trailer gesehen, aber ich habe schon gedacht, weißt du, was so lese ist? Ich bin auch früher eigentlich eine ganze Wand voll gehabt, Michael Jackson Poster und so. Und ich glaube, wenn du es so fühlst und das sozusagen das andere einfach ignorierst, dann glaube ich auch, dann, allein wenn es ein Film vom Sound gedreht wird, und der Sound ist halt sensationell. Bei mir ist das wirklich so, ich kann das halt nicht, mich schießt es dann einfach an, ich kann es einfach nicht geniessen. Aber ich glaube, wenn du es kannst, dann erwarte ich es wie du. Obwohl Kritiker sind total negativ.
Kritiker sind negativ, wegen dem, nicht wegen der Machart, nicht wegen dem Handwerk. Weil das muss man wirklich sagen, der Antoine Fuqua, der hat ja auch Training Day gemacht, der hat nicht nur Bangers gemacht, der hat auch Training Day. Sagen wir mal, er ist ein fucking fähiger Regisseur und das merkt man dem Film auch an. Also handwerklich es sind knapp bei 2 Stunden und die gehen so schnell vorbei und ich bin die ganze Zeit wirklich im Saal so am halbe mittanzen, mitwippen gewesen. Das ist so geil inszeniert. Und der Jafar Jackson, der Michael Jackson spielt, das ist Michael Jackson sein Neffe, der gibt da überhaupt sein Hollywood-Debüt. Das ist seine erste Rolle als Schauspieler und er nailt den Michael Jackson auf eine Art und Weise, dass es wirklich uncanny ist. Also du könntest meinen, das ist wirklich der Michael Jackson, der ist zurück von den Toten, jung revitalisiert, wenn er sich bewegt, seine Moves, das ist so verdammt spot on. Und auch mit den Masken, wie sie es gemacht haben, ist auch noch spannend zu sehen, wie sie sich verändert, weil der Michael Jackson hat ja natürlich einiges an sich selber verändert, oder stufenweise. Und du siehst das halt auch im Film, je nachdem, wo man gerade stöhnt, wie sie sich seine Nase verändert und
wird
alles.
Wird er dann weiss?
Er wird auch heller und ein bisschen heller und es wird natürlich auch erklärt, wieso, oder? Weil Michael Jackson hatte tatsächlich eine Krankheit gehabt, die Vitiligo, ich weiß nicht, wie die heisst, aber das hat man nach seinem Tod auch in der Biopsie oder wie sagen wir, Autopsie, hat man das auch tatsächlich bestätigt, dass er sich nicht einfach er hat ja viele Vorwürfe, er hat sich nicht bleichen lassen. Er hat tatsächlich eine Krankheit gehabt, die gemacht hat, dass die Haut Pigmente eben weggehen und ja, darum sicher, er ist schwarz und wird weiss, oder? Und das ist schon crazy. Man könnte meinen natürlich auch, bei all dem Zeugs, was er sonst in seinem Gesicht verunstaltet hat, dass das auch Teil des Programms war, aber das war tatsächlich eine Krankheit gewesen. Und ich glaube, ja, nein, also es ist wirklich, ich gehe den Film am Sonntag nochmal schauen, weil ich wirklich, ich habe das so gefühlt und ich möchte wieder, dass ich, es ist absolut, aber es muss einem wirklich einfach bewusst sein, was man schaut. Man geht kein Film schauen, wo man auch nur annähernd vorhat, der Michael Jackson irgendeine Grauzone zugestehen. Also er ist wirklich der nicest guy on earth, wo wirklich, und das hat er ja auch gemacht. Also er hat teilweise sogar rekordbrechende humanitäre Arbeit geleistet. Er war sogar im Guinness-Buch der Rekorde gewesen, für wie viele Millionen der Tag gespendet hat und dort gemacht hat. Und ich glaube auch mit seinen Songs und so irgendwo durch. Er hat schon viel, viel humanitäre Arbeit geleistet. Und
ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus.
Das eine schließt das andere nicht aus. Er war ein total kaputter Mensch, der auch kaputt gemacht hat. Der war weltberühmt, bevor er 10 war. Der ist von seinem Vater gedrillt worden, ist in einem Regime aufgewachsen. Der
aber hat kommt nie das vor?
Das kommt alles vor.
Das kommt schon vor. Alles vor.
Okay. Der Film findet natürlich in seinem Vater, in Joseph Jackson, einen sehr bequemen Antagonist, der quasi wie impliziert, dass all das, was man ihm später wird vorwerfen, hat einen Grund. Und das ist sein Vater, der ihn so erzogen hat. Und das ist das Umfeld, wo er aufgewachsen ist. Und eben, das nennt man, glaube ich, auch Peter Pan-Syndrom. Wenn du nie eine Kindheit hast, und er hat einfach nie eine Kindheit gehabt, dann wirst du das in deinem Erwachsenenalter wie versuchen nachzuholen. Du willst nicht erwachsen werden. Du willst wie so in diesem kindlichen Status bleiben, um etwas nachholen, wo du verpasst hast. Und der Michael Jackson, ich glaube, er hat sich wirklich generally wohler gefühlt in Gegenwart von Kindern als von Erwachsenen, weil er für sich selber, er selber nie oder hat nie erwachsen werden und hat sich lieber von Kindern umgeben. Und hat ja in einem Interview hat er ja völlig unproblematisch, im gleichen Bett wie Kinder zu schlafen. Und das ist image-technisch Selbstmord. Aber ich glaube, er hat das wirklich so gemeint, so ich denke mir gar nichts Böses dabei. Aber du kannst das natürlich so nicht sagen. Und so Zeugs führt dann natürlich zu, eins führt dann zum anderen. Und ich sage mal, im schlimmsten Fall hat er Kinder misshandelt, im schlechtesten Fall hat er sich einfach höchst unangemessen mit Kindern verhalten. Und dann hast du halt jetzt da einen Film, wo das Image, wo natürlich Imagepolitur soll sein. Es ist wie gesagt, vom Jackson Estate, vom Nachlass, von der Nachlassverwaltung finanziert. Die haben ein vitales Interesse daran, dass wir uns sehr positiv an ihn erinnern und seine Musik hören und Sachen kaufen. Und da merkst du halt im Film auch, der hat nicht vor. Sie haben gesagt, hey, wir haben so viel tolles Material gefilmt, wir haben einen 4-5-Stunden-Schnitt und haben gefunden, nein, das können wir jetzt nicht alles in einem Film pressen, wir machen jetzt einen Zweiteiler daraus. Der Film endet auch auf dem Höhepunkt von Michael Jackson seiner Karriere sehr bequem, bevor all die Skandale losgegangen sind. Da kannst du sicher mal sagen, so, ja, ihr meint jetzt, dass da keine Skandale drin sind, aber hey, sie sind ja noch nicht passiert, wir sind erst noch bei Part 1, wartet auf Part 2. Dass Part 2 das jetzt aber wirklich so derart differenziert auseinandernehmen wird. Ein Film, der vom Jackson Estate finanziert ist, ich bezweifle das.
Kannst du vergessen. Wo, aber wenn zeitlich ist er fertig?
1988 während seiner Bad Tour. Also,
okay,
Bad
das ist schon. So präsent habe ich es nicht mehr. Noch Bad, das ist das nächste, aber echt gigantisch gewesen.
Das ja, Album. Ja.
Wer ist das nächste gewesen? Das Dangerous, oder nicht?
Ich glaube Dangerous. Also, er ist ja noch wirklich auch bis tief in die 90er hat er ja noch einiges. Also, es ist sein Erfolg noch einiges. Aber ich sage mal eben, man hat den Cut dort gemacht, bevor dann auch die Skandale gekommen sind. Bis 1988 ist eigentlich mehr oder weniger eine reine Aufstiegsgeschichte und eine reine Emanzipationsgeschichte von seinem Vater und von der Jackson 5. Und dann fängt eigentlich seine Solo-Karriere erst richtig an, aber dann hat auch der ganze Scheiß angefangen. Und das ist jetzt im Moment alles noch ausblendet. Man verspricht, das wird in einem Part 2 kommen. Man sagt, sie haben sogar eigentlich die Gerichtsbehandlung von 1993, sie haben das thematisch aufgreifen. Natürlich aus Sicht von Michael Jackson, was heisst, wahrscheinlich wird es so dargestellt, dass er erpresst worden ist, zu Unrecht, aber we will see. Dann haben sie festgestellt, in dem Vergleich, den wir ja gemacht haben, gibt es eine Klausel, die sagt, wir dürfen den in keinster Weise darstellen in einer möglichen Verfilmung, weil der hat sich natürlich selber geschützt und gesagt, wenn es irgendwann mal eine Michael Jackson-Verfilmung geben wird, will ich nicht als Buhmann da stehen. Darum dürfen sie das gar nicht erwähnen. Und das haben sie angeblich erst nach Drehschluss gemerkt und plötzlich gefunden, wir haben einen dritten Akt, den wir gar nicht benutzen dürfen. Wir müssen jetzt den Film komplett neu denken, machen jetzt einen Zweiteiler daraus und naja. Sie sagen offiziell, weil sie so viel tolles Material haben. Ich sage, ich behaupte, es wird wahrscheinlich mehr damit zu tun haben, dass sie plötzlich gemerkt haben, sie haben einen dritten Teil, den sie so nicht filmen dürfen. Und jetzt werden sie sich überlegen, wie machen wir das? Und trotzdem, dass der Michael irgendwie sein Gesicht wartet.
Wann kommt denn der zweite?
Den weiss man noch nicht. Gibt's?
Ah, okay.
Hängt davon ab, wie erfolgreich der erste wird sein. Ich sage, er wird bei den Kritiken, kommt ja unglaublich schlecht weg. Ich sage, er wird seine Milliarde trotzdem
einspielen. Ich glaube es im Fall eben auch. Das ist eben, wie gesagt, das Ding ist so, ich glaube auch selbst, wenn er mal verurteilt worden wäre, ich habe irgendwie das Gefühl, das würde ich nicht verändern. Das muss ich sagen, finde ich aber schon tragisch. Mhm. Dass einfach, solange du erfolgreich bist und etwas Gutes machst, dann ist es den Leuten einfach irgendwie egal, was du machst. Also es muss so übel sein, was du machst, bis das einen relevanten Unterschied macht für die Menschen. Und so heisst es immer, Trend Kunst vom Künstler.
Ja, ja, und ich glaube, bei Michael Jackson ist es halt auch noch speziell, gell? Es gibt auch Filme wie Better Man oder Rocket Man, also Biopics von Elton John und von Robbie Williams, und beide sind ja, sind tolle, absolut tolle Biopics. Wenige gehört zu den wenigen Biopics, die wirklich sehr, sehr streng mit ihrem Hauptdarsteller ins Gericht gehen, wo es wirklich auch, der Elton John hat ja sogar auf Nachdrehs bestanden, weil er gesagt hat, die Drogenexzesse sind viel zu harmlos im Film. Die sind viel,
aber es ist natürlich kein Vergleich, oder?
Es ist kein Vergleich, weil Drogenexzesse sind gesellschaftlich schon fast toleriert. Das ist ja schon
vor allem der.
Ist edgy. Und der Michael Jackson Estate wird nicht sagen, da hat es zu wenig Kindermissbrauch drin, wir müssen da mehr machen. Oder? Also das, nein, das wird nicht passieren.
Hey, also, aber ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ab wann läuft er? Er läuft schon.
Der läuft jetzt ab heute. Was haben wir heute? Der läuft seit heute im Kino.
Okay, er hat noch keine User-Wertungen auf Rotten Tomatoes, nein. Darum kann es noch nicht so lange her sein. Also gut, Michael Jackson läuft im Kino und dann irgendwann ist auch der zweite Teil. Und schon der vierte Teil haben wir auf einem Game in der Spielecke. Darum schauen wir noch dort noch rein.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Du hast das neueste, also ich glaube das zweite DLC zu Diablo 4. Oh, wie heisst es? Vessel of Hatred, oder wie heisst es?
Nein, Vessel of Hatred ist das erste gewesen, und das ist jetzt der Lord of Hatred.
Ah, immer der Hass. Da gibt es eine neue Klasse, ich glaube sogar zwei, gell? Die eine hat man schon ein bisschen länger können spielen, Paladin und was, Warlock?
Genau, genau, genau. Also eben, es ist das zweite Add-on, kann man sagen, zu Diablo 4. Eben nach Vessel of Hatred ist jetzt der Lord of Hatred, der die Geschichte noch fortsetzt. Ich habe das Originalspiel sehr, sehr viel gespielt. Und das erste Add-on, dann ehrlich gesagt nicht so viel, das hat mich irgendwie nicht so geflasht. Und jetzt habe ich da eben schon ein bisschen in Lord of Hatred hineinschauen. Noch nicht so lang, darum ist es noch nicht ein mega fundiertes Review. Ich habe schlichtweg keine Zeit gehabt, aber so einen ersten Eindruck. Und der ist durchwegs gut, muss ich sagen. Also es zieht mir wieder viel, viel mehr rein. Eben als erste Add-on, irgendwie die Story, dunkt mich, ich weiß auch nicht, ist irgendwie besser, ist weniger, ich weiß auch nicht, weniger vorhersehbar. Es ist immer noch sehr pathetisch natürlich. Es ist Blizzard oder es ist... Da hat es keine Selbstironie und nichts drin. Es ist so der düstere Diablo-Stil, wo man halt einfach durchzieht, was ich aber auch gut finde, das gehört zu dem Game, das ist okay. Und ich finde die Story, die ich bis jetzt gesehen habe, ist wirklich gut. Die Cutscenes, die sie halt machen, das ist einfach mega grosses Kino jedes Mal. Also das können sie wirklich extrem gut, mindestens in Diablo, ich glaube im WoW hat das ein bisschen abgegeben. Aber genau, also dort storymäßig bis jetzt voll cool. Ich glaube, sie geht etwa 8 Stunden, habe ich irgendwie gelesen. Also 8 Stunden Spielzeit für die Story und dann natürlich unendlich viel mehr Spielzeit, wenn du ins Endgame gehst und halt da in Grind und so weiter gehst.
Es gibt ja neue Regionen, nehme ich an, oder?
Genau, es gibt neue Regionen. Das ist Skovos, das ist so ein bisschen wie so etwas Mediterranes. Ich sage jetzt mal Griechenland, irgendwie so in die Ecke. Ist sehr schön. Gefällt mir besser als das ganze Dschungelzeug vom letzten Mal. Ist so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen heller, ein bisschen freundlicher meistens. Und wie du gesagt hast, es gibt zwei neue Klassen. Einerseits der Paladin, das ist für mich so ein mega Nostalgie-Flash aus dem Diablo 2. Also wer das gespielt hat, wird sich da direkt daheim fühlen. Mit eben so Auren und fliegende Hämmer und Melee-Skills und einfach so alles. Alles, was man kennt aus Diablo 2, ist eigentlich da wieder dabei. Sehr cool, fühlt sich sehr mächtig an. Ist, glaube ich, im Moment auch die stärkste Klasse, habe ich so gesehen. Und das zweite ist eben der Warlock, der Hexenmeister heisst es auf Deutsch. Und das ist so eine Mischung zwischen Totenbeschwörer, also Necromancer und Zauberer. Entspricht so ein bisschen dem Warlock aus World of Warcraft, wer das gespielt hat.
Also ist auch ein Begleiter, oder wie?
Ja, du kannst auch, also, ja, du kannst glaub, so, du kannst wie so eine, halt also eine Dämonenarmee, die auf dir machen. Also eine, ja,
witzig.
Was eigentlich Todesbeschwörer auch schon hätte können, du kannst es aber auch anders spielen.
Also eigentlich nicht wieder Unholy Todesritter in dem Fall.
Ja,
ich ist wie Lord Rockdorf.
Genau, ich bin Twitter aus ganz vielen Klassen. Ist auch cool, habe ich bis jetzt noch sehr wenig gespielt, darum habe ich zu dem eigentlich wenig sagen. Und hey, ja, ich finde auch so, man kann sich halt auch so schön durchschnetzeln durch die Story durch, wenn man es auf einem normalen Schwierigkeitsgrad macht. Dann ist es sehr, sehr, sehr einfach. Also ich empfehle da, stellt er auf jeden Fall auf Hard mindestens, weil sonst, also ja, sonst laufst du halt einfach durch und alles fällt um. Ja, ist ja irgendwie befriedigend. Ist irgendwie befriedigend, ich weiß, was du meinst. Aber so ein bisschen Herausforderung ist ja schon auch schön, wenn der Boss nicht einfach umgeht, wenn du ihn dreimal anschaust.
Hey, spielst du mit immer noch Maustastatur oder spielst du mit
Computer? Ja.
Ich habe wirklich mal angefangen, seit wir irgendwann eingeführt haben mit der einen Playstation, habe ich es auf dem PC, nachdem es das auch geht, und halt auf den Handhelds gemerkt, hey, das, ich finde es mal mit Controller besser. Früher hätte ich gefunden, hey, das ist Blasphemie. Wie kann man
Blizzard... Ich kann mir nicht vorstellen.
Hey, ich finde das wirklich... Weißt du, wenn halt, du kannst eine Figur direkt steuern und das ewige rumklicken. Ich finde es wirklich... finde es wirklich besser.
Das macht doch irgendwie Sinn, schätze ich mal. Du hast schon recht, vom aber mich schießt einfach auch die ganze Zeit, ich spiele generell nicht gerne mit Controller, darum ist für mich so keine Option. Ich komme da irgendwie Krämpfe im Daumen über. Aber ja, du hast recht, eigentlich macht es durchaus Sinn. Wie tust du denn so, wenn du jetzt ein Zauber irgendwo wirkst, der irgendwo weg ist von dir, dann klickst du es ja mit dem Maus dort an.
Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt auch schon wieder ein Weile nicht mehr gespielt. Ich habe das
jetzt nicht einfach alle so nur in eine Richtung, sondern eben so.
Ja, ich weiß es.
Explodiert dort etwas, spezifisch an dem Punkt zum Beispiel?
Ich kann es wirklich nicht sagen, wie es schon wieder ist.
Da bin ich Purist, da bleibe ich ganz sicher bei Maus und Tastatur. Und ja, ich weiß auch, im Grundprinzip des Spiels ändert sich natürlich nichts. Das ist ein Hack and Slay, da wird geschnetzelt und gelootet und crafted. Die alte, bekannte Loot-Spirale, die halt kommt. Du hast bessere Items, du kannst die noch weiter verbessern und so weiter. Und wirst halt immer stärker. Ich finde immer, dass das Grundspiel habe ich wirklich hart gesuchtet und auch so bis ein richtiges Endgame rein, habe alles optimiert und Zeug und Sachen. Aber ich, mit der Zeit nutzt sich das halt einfach so ein bisschen ab, finde ich. Ich habe jetzt da eben das Endgame noch nicht können testen. Was ich gelesen habe, ist, es kommen eigentlich keine neuen Endgame-Inhalte dazu. Es hat aber schon sehr viele neue gegeben mit den ganzen Season-Passes, die es gegeben hat in der Vergangenheit. Darum, es hat schon relativ viel und ich habe den Überblick erst lang verloren. Für mich ist halt immer so ein bisschen, die meisten sind, geht es einfach darum, dass du das Gleiche nochmal auf einer höheren Stufe quasi kannst schaffen. Und wo aber inhaltlich verändert sich aber nichts. Und das ist, was mich eigentlich immer am meisten stört an dem ganzen Konzept. Ich hätte gerne irgendwie so mehr Boss, wo du wirklich nur schaffst, wenn du so und so stark bist. Oder weißt du, irgendwie so etwas wie so mehr Stories, so ein bisschen WoW-mäßig. Dort ist das eher passiert. Damals. Und da ist es halt einfach so, ja, es sind einfach höhere Zahlen. Und du bist aber eigentlich genau gleich weit. Und das, ja, das nutzt sich für mich einfach mit der Zeit ab.
Ich habe hier auch gelesen, dass das jetzt auch schon ein bisschen mit dem Letzten hat jetzt das ganze Endgame-Zeug viel besser gemacht. Ich habe auch einen Kollegen, der das immer durchsucht und dann immer, wenn es neue Zeug kommt, wieder. Und die haben eben auch gesagt, dass das jetzt eigentlich ein paar recht clevere Sachen hat, was viel besser macht, das Ding, und nicht mehr so stumpfsinnig, um das Zeug also dass du mehr motiviert bist. Und ich glaube, dass auch die Legendaries nicht mehr so nachgeschmissen werden, wie auch schon. Dass es ein bisschen mehr Anreiz gibt, um die Sachen zu machen. Bin schon noch gespannt. Ich spiele halt eben, ich bin der, wo ich spiele es einfach eine Stunde und jetzt nicht so, wo es noch ewig lang weiterspielt. Aber ich habe im Fall auch wie du das letzte ich habe es einfach easy gefunden und habe dann irgendwann einfach aufgehört. In dem
hey, ich auch!
Ich weiß gar nicht wieso. Es war echt gut gewesen, aber ich hatte dann gleich keine Lust mehr gehabt.
Ja, es hat mich einfach nicht reingezogen. Und ich habe das Gefühl, da ist es wieder mehr. Also ja. da habe ich das Gefühl, es ist sicher besser als das erste. Ist es eben keine Revolution, es hat noch ein paar neue Mechaniken, eben gerade für das Endgame. Mit dem Hochadrim-Würfel, da kennt man schon so alte Spiel. So ein Talisman, wo du einfach noch mehr Bonusattribute die kannst erfarmen. Und was auch noch cool ist, ist, alle Skilltrees sind überarbeitet worden. Also einfach die alten Klassen, die kannst du in dem Sinne auch nochmal neu entdecken, wenn du willst.
Checkst du einfach nichts mehr noch, habe ich das Gefühl.
Ja.
Ich check doch jetzt einfach wieder nichts mehr, wenn ich es wieder
das stimme. Ist so. Das ist der Nachteil an dem. Du fängst wieder ein bisschen von null an. Das geht mir auch so. Aber eben, weil ich es jetzt eh schon so lange nicht mehr gespielt habe, spielt es auch keine Rolle. Also, es ist halt heute eh, das ist etwas, was mich ein bisschen stört, es ist heute so professionalisiert, also du findest ja Guides für alles und wenn du nicht nach diesen Guides spielst, dann bist du einfach 10-mal schlechter, oder? Und du bist fast darauf angewiesen, um das zu machen, wenn du irgendwie so ein bisschen die höhere Stufe willst erreichen. Und ja, das mindert für mich immer so ein bisschen den Spielspaß mittlerweile, oder? Weil halt einfach, du musst es nicht mehr so selber entdecken, wie früher.
Ja. Weißt du, WoW aber genau gleich. Ist, so vielen Games. Ich habe das Gefühl, in so vielen Games ist das alles so ein. Du spielst es gar nicht mehr, wie du es willst, sondern du gehst immer Guides schauen, what you have to, don't do this, 5 mistakes und Zeugs und Sachen. Es ist, alles wird einem vorgegeben und überall Min-Max. Das ist mega schade irgendwie.
Aber ich finde es nur, es ist blöd, wenn man es muss, um weiterzukommen. Dann finde ich es auch doof. Oder? Ich finde, wenn du es kannst, sonst machen. Das sind eben die guten Spiele, habe ich das Gefühl. Also gute Spiele eben.
Du musst ja da, also ich finde jetzt mit Diablo ist so ein bisschen zwischendurch. Oder? Ich meine, du kannst auf einer normalen Schwierigkeitsstufe kannst du echt skillen, was du willst und du kommst schon durch. Also du kannst das Game absolut casual geniessen und einfach die Story durchspielen und dann wieder aufhören. Aber wenn du dann eben im Endgame willst weiterkommen, dann ja, es ist einfach frustrierend, oder wenn du einfach selber alles machst. Also entweder du bist wirklich selber der Ultra-Nerd und machst Excel-Tabellen und ich weiß nicht was. Aber ich meine, da gibt es Leute, die machen nichts anderes. Also ihre ganze Zeit investieren sie in das und da kannst du einfach nicht mithalten als normal Sterbliche. Und dementsprechend bist du eigentlich schon darauf angewiesen, dass du nach diesen Guides halt spielst. Und eben für die wirklich so höheren Sachen dann zu erreichen, ist es eigentlich fast Pflicht. Mhm. Oder eben du machst alternativ schiessst einfach selber ins Bein und bist einfach viel schwächer. Darum ja, das ist so vom Grundkonzept her, ist das einfach so mein Problem. Eben, ich werde jetzt auch da wahrscheinlich auch Kampagne gemütlich durchspielen, dann vielleicht noch ein bisschen weiter, ich weiß auch nicht, optimieren und mal einen Guide aufmachen. Und dann weiss ich aber auch, werde ich es wieder weglegen, wie schon das letzte Mal. Und ja,
das ist auch so, gut.
Also ich meine, ist so Konsum.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, früher war ich halt schon so jemand gewesen, wo ich weiß nicht, Luca vielleicht auch so in WoW, wo schon das irgendwie geil gefunden hat, dass du kannst so dran bleiben und halt so einfach nur das spielen. Und so.
Absolut.
Die Zeit ist einfach anders. Die Zeit hat sich geändert,
man
halt
ich spiele WoW immer noch. Also, gell? Ich habe nie aufgehört. Irgendwie. Also, ich habe doch schon mal eine Pause gemacht, aber irgendwie, ich höre nie ganz auf. Und irgendwie ziehe ich mich immer wieder zurück. Im Moment mit dem neuen Add und mit Midnight, wo seit ein paar Monaten draußen ist, bin ich wieder viel mehr drin als auch schon. Ja, es ist schon geil. Es ist wie ein Heimkommen. Es ist so eine vertraute Base, du kennst das Spiel, du weißt, es ist halt schon. Ich finde es auch geil, also ich mache das auch gerne.
Ja, genau, das Problem ist mit Zeit. Ich meine, das hat wahrscheinlich auch mit dem zu tun. Ich meine, früher habe ich dich da irgendwie tageweise, stundenweise und hast irgendwie deine Gilde gehabt und es ist mehr so ein sozialer Aspekt vor allem gewesen, wo heute, klar, kannst du auch noch machen, aber du brauchst halt entsprechend Zeit und Regelmäßigkeit, um das dann auch zu machen, wo ich einfach nicht mehr habe und dann ist es so das Casual-Erlebnis, wo ich weniger fesselt als früher, sagen wir mal so. Aber eben, ich finde, jetzt kann man gut machen, Langzeitmotivation. Ja.
Was? Also, das ist das Diablo, das zweite Add-on, eben Lord of Hatred, heisst.
Genau.
Sehr schön. Also gut, das wäre es das gewesen. Dann danke ich euch fürs Zuhören und allen und euch fürs Mitmachen. Bis in der Woche. Tschüss miteinander.
Tschüssi. Ciao zusammen.